Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Thielko Gries. Guten Abend. Und das sind unsere Themen. Machen sich die ostdeutschen Ministerpräsidenten und Kanzler Scholz Sorgen wegen der jüngsten Wahlergebnisse? Einschätzungen zu dieser Frage gleich. Der Verfassungsschutz in Deutschland zählt mehr Extremisten. Deutsche Schüler sind beim kreativen Problemlösen laut einer PISA-Studie Mittelmaß. Und die Fußball-Europameisterschaft, die hat heute zwei Spiele auf dem Spielplan. Eins davon läuft gerade. 0-0 steht es zwischen der Türkei und Georgien. Im Hintergrund um 18.40 Uhr hören wir heute Teil 2 unserer Serie über den schweren Cyberangriff auf Kommunen in Südwestfalen und dessen weitreichende Folgen. Wenn sich die Ministerpräsidenten der 6 ostdeutschen Länder mit Kanzler Scholz treffen, dann wissen alle, die Europawahl mit aus Sicht der Ampelparteien schlechten und aus Sicht der CDU nicht berauschenden Ergebnissen liegt gerade hinter ihnen. Und die drei Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, die liegen vor ihnen. Das Treffen der sogenannten Ostministerpräsidentenkonferenz fand heute in Sachsen-Anhalt statt, in der Lutherstadt Wittenberg, von wo aus mein Kollege Niklas Ottersbach uns jetzt zugeschaltet ist. Gibt es nach diesem Treffen konkrete Ergebnisse zu vermelden?
Naja, es waren sehr viele Absichtserklärungen mit dabei. Am greifbarsten für mich war noch das Thema Gesundheitsversorgung. Sachsen-Anhalt hat die älteste Bevölkerung Deutschlands und will in Zukunft mehr Medizinstudenten ausbilden, die sich dann auch hinterher verpflichten, im Land zu bleiben. Auf 30% soll die Quote der einheimischen Medizinstudenten hochgeschraubt werden. Das ist das Ziel, aber da müssen noch rechtliche Fragen geklärt werden, auch mit dem Bundesbildungs- und Justizministerium. Ansonsten, wie gesagt, viele Absichtserklärungen. Das Thema Migration, Abschiebungen war natürlich ein prägendes. Es gab in Sachsen-Anhalt am Wochenende einen Amoklauf. Ein afghanischer Asylsuchender hat einen Menschen mit einem Messer getötet und mehrere auf einer EM-Gartenparty in Wolmirstedt nördlich von Magdeburg verletzt. Und darauf müsse reagiert werden, so Haseloff. Und gleich im Anschluss hören wir danach auch den Bundeskanzler.
Ein Opfer hat ein Organ verloren und sowas steckt in einem drin. Und da erwarten die Bürgerinnen und Bürger, dass wir das zur Kenntnis nehmen, weil ansonsten wir das Vertrauen nicht weiter ausgesprochen bekommen, dass wir auch für die innere Sicherheit ausreichend tun.
Das muss dann auch mit Abschiebung begleitet werden, auch in komplizierte Länder. Ich habe Afghanistan angesprochen unter anderem. Und wir sind sehr konkret daran, diese Dinge auch umzusetzen. Das hat hier sehr viel Unterstützung gefunden. Das ist nicht einfach, weil wir müssen ja auch da mit anderen zusammenarbeiten. Aber wir haben das nicht nur als Vorhaben, sondern das soll dann auch Praxis werden und sichtbar sein.
Soweit der Bundeskanzler Olaf Scholz, der auch noch mal die Ansiedlungserfolge erwähnt hat. Intel in Magdeburg, Tesla in Brandenburg, nach dem Motto, der Osten brummt. Aber das ist es ja. Die Leute wählen trotzdem AfD oder BSW. Und zwar nicht zu knapp.
Diese Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer und der Kanzler selbst, die gehören ja sehr unterschiedlichen Parteien an. SPD, CDU und Bodo Ramelow in Thüringen der Linken. Wie sehr war die Sorge vor weiteren Wahlerfolgen von AfD und dem Bündnis Sarah Wagenknecht denn spürbar?
Das war auf jeden Fall spürbar. Der Bundeskanzler hat das aus meiner Sicht so ein bisschen weggewischt nach dem Motto, bei der Wahl von Bürgermeistern, Landräten oder auch Landtagen, da werden die Karten nochmal neu gemischt und da sei die blaue Welle im Osten längst noch nicht so sicher. Rainer Haseloff ist da nach meiner Wahrnehmung deutlich alarmierter. Er hat gesagt, Demokratie muss liefern, sonst sind wir alle weg. Also die Frage stand da natürlich auch im Raum nach der Abgrenzung. Zum Beispiel, wie halten Sie es mit dem BSW? Da hat der Ostbeauftragte Schneider nochmal gesagt, wir schließen nur die AfD aus. Aber die Politik des BSW, der Sarah-Wagenknecht-Partei, halten wir für falsch. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hat nochmal ergänzt, das gilt auf jeden Fall für die nationale Ebene.
Gibt es denn Differenzen, Herr Ottersbach, zwischen den Ministerpräsidenten und dem Kanzler, die heute zwischen den Zeilen sichtbar wurden?
Also wenn es die gibt, dann hat man die, finde ich, nicht gemerkt. Die waren sehr freundlich miteinander. Haseloff hat über Scholz gesagt, der Kanzler ist nicht das Problem. Er hatte selbst genügend Dreierbündnisse in seiner Laufbahn, die er als Ministerpräsident angeführt hat. Insofern weiß er, wie schwierig das ist. Aber er wartet natürlich auch, dass es da Lösungen gibt, und zwar Lösungen bald. Und jetzt fällt hier ist gerade Sturm in Wittenberg, fallen die ersten Schilder schon um. Also er erwartet Lösungen, und zwar bald.
Wir hören es ein bisschen in der Leitung. Dann stellen Sie sich jetzt windgeschützt auf. Wir danken ganz herzlich für diese Information aus Wittenberg, der Lutherstadt in Sachsen-Anhalt. Und von den Besonderheiten, die Politik in Ostdeutschland von der in weiten Teilen Westdeutschlands jedenfalls unterscheidet, bewegen wir uns jetzt zu einer Statistik für die ganze Bundesrepublik. Die Zahl der Extremisten hat im Jahr 2023 zugenommen, von beiden Seiten, von rechts und von links. Diese und weitere Auffälligkeiten des Jahresberichtes des Bundesamtes für Verfassungsschutz hören wir jetzt zusammengefasst von Gudula Geuter.
Die Zahl der Extremisten, die der Inlandsgeheimdienst im Blick hat, ist fast durchweg gestiegen, auch der Gewaltbereiten. Trotzdem begann Bundesinnenministerin Nancy Faeser in diesem Jahr die Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes nicht mit einzelnen Phänomenbereichen.
Wir müssen uns inneren Bedrohungen durch Extremismus ebenso entschieden entgegenstellen wie den äußeren Bedrohungen. Vor allem durch das russische Regime und dessen massive hybride Bedrohung.
Die Demokratie sei stark, stehe aber auch unter Druck, so die SPD-Politikerin.
Wir haben alle Schutzmaßnahmen massiv hochgefahren, um uns gegen die aktuellen Bedrohungen durch Extremismus, Terrorismus und hybride Bedrohungen zu wappnen. Das ist auch absolut notwendig, denn die Bedrohung unserer Demokratie durch Spionage, Sabotage, Desinformation und Cyberangriffe hat leider eine neue Dimension erreicht.
Während Faeser hier ausdrücklich auch China und den Iran nannte, betonte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang:
Auch mit Cyberangriffen gegen Einzelpersonen, Organisationen oder Regierungseinrichtungen versucht sich Russland kontinuierlich Informationen zu beschaffen. Darüber hinaus verbreiten staatliche und staatsnahe Akteure auf vielen Kanälen intensiv und umfassend russische Propaganda und Desinformation und Fake News.
Ohne konkret zu werden, kündigte Faeser einen Gesetzentwurf zur Stärkung der Cyberabwehr für nach der Sommerpause an, in dem auch, wie schon früher angekündigt, die Befugnisse des Verfassungsschutzes zur Verfolgung von Finanzströmen erweitert werden sollen. Der Angriff der Hamas auf Israel und der nachfolgende Krieg in Gaza hat Auswirkungen auf unterschiedliche Phänomenbereiche, so Haldenwang.
Der terroristische Angriff auf Israel hat in unserem Land nicht nur zu antisemitischen und israelfeindlichen Reaktionen in den Bereichen Islamismus und ausländerbezogener Extremismus geführt. Auch deutsche Links- und Rechtsextremisten haben sich zu diesem Konflikt positioniert. Die linksextremistische Szene ist gespalten, teils pro-israelisch, überwiegend aber pro-palästinensisch. Rechtsextremisten nutzen den Konflikt für ihre Zwecke und stellen unter anderem mögliche Migrationsbewegungen aus der Region nach Deutschland besonders heraus.
Wie ein Brandbeschleuniger habe der Nahostkonflikt auf den Antisemitismus in Deutschland gewirkt, so Haldenwang. Das islamistische Personenpotenzial bewege sich mit 27.000 Personen weiterhin auf hohem Niveau.
In diesem Bereich geht die größte Gefahr weiterhin von dschihadistisch radikalisierten Einzeltätern und Kleinstgruppen aus.
Nach wie vor ist der Rechtsextremismus mit Abstand der größte Bereich, der außerdem weiter gewachsen ist.
40.600 haben wir jetzt, 14.500 davon gewaltorientiert, eine Steigerung von erneut 3,6%. Die Zahl der Straftaten ist gestiegen, die Anzahl der Gewalttaten ist um 13% auf 1.148 gestiegen, davon 1.016 Körperverletzungsdelikte, also ca. 90% aller Gewalttaten Körperverletzungsdelikte.
Und auch die Demonstrationen haben hier zugenommen um über 150%. Der Verfassungsschutz hat auch mehr Reichsbürger und Selbstverwalter im Blick. Gestiegen ist auch die Zahl der Linksextremisten. Jeden vierten der laut Bericht etwa 37.000 Anhänger dieser Szene schätzt der Verfassungsschutz als gewaltbereit ein.
Künstliche Intelligenz, Klimawandel, weltweite Migration – das sind große Trends, die unsere Welt in den nächsten Jahren weiter verändern werden. Und dass das Veränderungstempo geringer wird, das steht nicht wirklich zu erwarten. Welche Gesellschaften können mit Veränderungen klug umgehen? Eine These lautet, es sind die Gesellschaften, deren junge Menschen, Heranwachsende, also kreativ sind und kreativ sein können. Also Probleme nicht immer auf demselben Weg lösen, sondern neue Wege finden. Und in dieser Kompetenz ist der deutsche Nachwuchs laut einer PISA-Studie Mittelmaß. Wie gemessen wurde, dazu Anja Braun.
Die Kreativität wurde mit Aufgaben gemessen, bei denen die Jugendlichen Ideen entwickeln oder weiterführen sollten. Zum Beispiel, wie man das Bewusstsein für die Bedeutung von Bienen stärken kann. Dabei haben die deutschen 15-Jährigen mittelprächtig abgeschnitten. Sie entsprechen genau dem OECD-Durchschnitt und stehen auf einer Stufe mit Spanien, Frankreich, den Niederlanden und Israel. Immerhin 27% unserer 15-Jährigen schneiden beim kreativen Denken so gut ab, dass sie besonders gute Voraussetzungen für die Berufswelt haben. Allerdings sind auch 22% der Jugendlichen kaum in der Lage, Ideen für einfache visuelle Designs oder Darstellungen zu entwickeln oder Lösungen für Probleme zu finden. Das Forschungsteam erklärt, wer gut in Mathe, beim Lesen und in Naturwissenschaften ist, dem fällt das kreative Denken offenbar leichter. Dieser Zusammenhang stimmt aber nicht in allen Fällen. Mädchen schneiden im kreativen Denken deutlich besser ab als Jungen. Und ein deutliches Gefälle zeigt sich auch zwischen Gymnasien und anderen Sekundarschulen in Deutschland. Eine klare Aufforderung geht an die Schulen. In jedem Unterrichtsfach sollten die Schülerinnen und Schüler Anregungen zum kreativen Denken erhalten. Lehrerinnen und Lehrer sollten offen sein für unterschiedliche Ideen und auch vermeintlich schiefe Lösungsansätze gemeinsam weiterentwickeln. Bei der Vorstellung des Berichts sagte PISA-Koordinator Andreas Schleicher, mit dem Aufkommen allgemein verfügbarer künstlicher Intelligenz wie ChatGPT werde es immer wichtiger, kreativ denken zu können, da andere Aufgaben nun technisch gelöst würden. Die Schulen sollten daher die Entwicklung des kreativen Denkens verstärkt fördern. Die Aufgaben zum kreativen Denken haben in Deutschland rund 5.900 15-Jährige ausgefüllt. Es handelt sich dabei um eine weitere Auswertung der PISA-Studie, in der auch die Fähigkeiten in Mathematik, im Lesen und in den Naturwissenschaften getestet wurden und deren Ergebnisse bereits 2023 veröffentlicht wurden.
Ihr wird vorgeworfen, einen gewaltsamen Umsturz des deutschen Staates geplant zu haben, der Gruppe um Heinrich Prinz Reuß. Die Verfahren sind aus Sicht der Justiz so komplex, dass 3 Verfahren daraus gemacht wurden. Die beiden ersten laufen schon in Stuttgart und Frankfurt am Main und heute nun hat in München der 3. begonnen. Von dort berichtet Christoph Dicke.
Der Münchner Reichsbürgerprozess begann mit einem Zwischenruf. Ein Zuschauer beleidigte Richter und Bundesanwälte und wurde daraufhin aus dem Gerichtssaal ausgeschlossen. Auf den Rängen saßen offenbar einige Unterstützer des Reichsbürgernetzwerks, dem nun bundesweit an 3 Standorten der Prozess gemacht wird. Vor dem Münchner Oberlandesgericht müssen sich seit heute 2 Frauen und 6 Männer verteidigen, die Teil des mutmaßlichen Terrornetzwerks sein sollen. Als Kopf gilt der den Reichsbürgern zugeordnete Heinrich der 13. Prinz Reuß, der im Parallelprozess in Frankfurt am Main vor Gericht steht. Seine mutmaßliche rechte Hand sitzt nun in München auf der Anklagebank, Thomas T. aus der Nähe von Ansbach in Mittelfranken. Laut Ermittler fand bei dem gelernten Schweißer vor 3 Jahren die Verschwörungssitzung statt, auf der der gewaltsame Umsturz der deutschen Staatsordnung verabredet worden sei, inklusive Erstürmung des Berliner Reichstags. Sein Anwalt Wolfgang Heer, bekannt als Verteidiger der NSU-Terroristin Beate Zschäpe, sieht das anders.
Mein Mandant hat zu keinem Zeitpunkt eine Erstürmung des Reichstagsgebäudes in Berlin beabsichtigt. Er war bemüht, jegliche Gefährdungslage abzuwenden. Dies werden wir in dieser Hauptverhandlung darstellen. Und ich verteidige meinen Mandanten mit dem Ziel eines Freispruchs.
Laut Bundesanwaltschaft waren die Pläne aber bereits konkret. Wie sie in der Anklageschrift heute darlegte, sollten Thomas T. und einige der Münchner Mitangeklagten, darunter 2 frühere Bundeswehrsoldaten, mit Waffengewalt in den Reichstag eindringen und dort Abgeordnete festnehmen. Die Örtlichkeiten hätten die Angeklagten mit Hilfe einer damaligen AfD-Abgeordneten bereits ausgekundschaftet, so die Bundesanwaltschaft. Ebenfalls im Gerichtssaal sitzt der mutmaßliche zentrale Waffenbeschaffer der Reuß-Gruppe, Christian W. Er soll auch neue Mitglieder rekrutiert und Schießtrainings durchgeführt haben. Laurent Lafleur, Sprecher des Münchner Oberlandesgerichts.
Nach den Vorwürfen der Bundesanwaltschaft soll die Vereinigung insgesamt 500.000 Euro an Geldmitteln eingesammelt haben und darüber hinaus auch nicht unerhebliche Waffenvorräte angelegt haben. Die Rede ist hier von 382 Schusswaffen, 347 Hieb- und Stichwaffen sowie insgesamt 148.000 Munitionsteile, die Vereinigung nach den Vorwürfen der Bundesanwaltschaft schon zusammengesammelt hatte.
Die Vorsitzende Richterin des Münchner Staatsschutzsenats Dagmar Ellini hat bis Anfang nächsten Jahres 54 Verhandlungstage anberaumt. Die Beweisaufnahme könnte sich aber hinziehen. Bundesanwalt Kai Lohse baut bereits vor.
Wir rechnen mit einer langen Hauptverhandlung, deren Dauer und deren Ende in noch keiner Weise absehbar ist.
Israelische Medien fragen heute, hätte der Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober des vergangenen Jahres verhindert werden können? Die israelische Armee habe eindeutige Warnungen bekommen, diese aber ignoriert, weshalb sie viel zu schwach aufgestellt gewesen sei. Jan-Christoph Kitzler.
Am 7. Oktober beim Terrorangriff aus dem Gazastreifen auf Israel gab es den Berichten zufolge nur 12 Panzer und 600 Soldatinnen und Soldaten auf israelischer Seite zur Verteidigung einer 65 Kilometer langen Grenze. Und inzwischen gibt es immer mehr Informationen darüber, dass die Sicherheitskräfte vorab hätten gewarnt sein können. Zum Beispiel durch die Beobachtungen von Soldatinnen, die vor dem 7. Oktober verdächtiges Vorgehen im Gazastreifen beobachtet haben. Ihre Warnungen wurden ignoriert. Nun berichten israelische Medien über ein Dokument, das bereits am 19. September, also fast 3 Wochen vor dem Terrorangriff, von der sogenannten Gaza-Division der israelischen Streitkräfte erstellt wurde. Darin werden die Vorbereitungen für eine groß angelegte Invasion nach Israel ebenso erwähnt, wie die Pläne, 200 bis 250 Geiseln zu nehmen. Auch das Training dafür im Gazastreifen wird in dem Bericht offenbar detailliert beschrieben. Ronen Cohen, der als Direktor im Militärgeheimdienst gearbeitet hat, sagte im israelischen Radiosender 103 FM, man solle das Dokument nicht überbewerten. Es kann als weitere Informationsquelle betrachtet werden. Das alles gehört zu den vielen Übungen, die die Hamas abhielt. Das hatten sowohl die Spähsoldatinnen gesehen und es wird auch im taktischen Material des Militärgeheimdienstes festgehalten. Warum aber wurden die Warnungen ignoriert? Laut Ronen Cohen liegt das auch an den Abläufen, wie in israelischen Sicherheitskreisen Informationen verbreitet werden. Im Geheimdienst gilt seit vielen Jahren, dass man aus Einzelinformationen nicht gleich ein Untersuchungsdokument erstellt, sondern diese Informationen, wie sie sind, weiterleitet, wenn sie von Bedeutung sind. Deswegen werden sie dann gleich dem Befehlshaber vorgelegt, was natürlich bis zur politischen Ebene weitergehen kann. Aber in den letzten Jahren hat sich in der Armee die Dringlichkeit der Informationsverbreitung geändert. Früher wurden Informationen mit Dringlichkeit verteilt und heute findet sich die Information in einem sogenannten Pool und jeder wertet für sich die relevanten Informationen aus. So erreichen Informationen oftmals nicht die politische Ebene. In Israel laufen bereits mehrere Untersuchungen zu einem möglichen Versagen der Sicherheitskräfte vor dem 7. Oktober. Israels Armee hatte im Februar eine interne Untersuchung angekündigt, bisher wurden aber noch keine Ergebnisse veröffentlicht. Auch Matanyahu Engelsmann, der sogenannte Staatskontrolleur, der in Israel Regierungshandeln überwacht, hatte schon im Dezember eine eigene Untersuchung angekündigt. Uns ist bewusst, dass sich die Armee in Kampfhandlungen befindet und wir sie unterstützen müssen, aber wir haben auch deutlich gemacht, dass wir als Staatskontrolleure unsere Arbeit nicht für ein Jahr einstellen können. Wir haben auch in dieser Zeit eine Aufgabe. Staatskontrolle gehört zur Stärke des Staates Israel. Ein unabhängiger, selbstständiger Faktor, der selbst entscheidet, wann die Zeit für eine Untersuchung gekommen ist und die Untersuchungen selbstständig durchführt und dann dem Parlament und dem Volk berichtet. Doch der oberste Gerichtshof Israels hat vor 2 Tagen angeordnet, diese Untersuchung zu stoppen. Unter anderem mit der Begründung, sie würde zum jetzigen Zeitpunkt in der Armee und in den Geheimdiensten zu viele Kräfte binden. So ist die Frage der Versäumnisse auf israelischer Seite weiter offen und auch die Frage der politischen Verantwortung der Regierung um Benjamin Netanyahu.
Personalentscheidungen der Europäischen Union lassen sich in diesen Tagen beim Entstehen beobachten. Wer bekommt nach der Europawahl welche Ämter? Gestern gab es im Kreis der EU-Staats- und Regierungschefs eine Chance auf Einigung, allerdings keine Einigung. Woran es lag, schildert Caroline Born.
Obwohl es vor dem Treffen hieß, man wolle Tempo machen bei den Personalentscheidungen, das Abendessen der Staats- und Regierungschefs ging ohne klare Botschaft zu Ende.
But the decision will be made in the next European Council, the next formal European Council that will take place next week.
Doch schon Ende nächster Woche soll eine Entscheidung fallen beim regulären Gipfel, so Ratspräsident Charles Michel. Das Abendessen am Montag, laut dem Belgier, eine gute Gelegenheit, um alles Nötige vorzubereiten. Das klang vor dem Treffen noch ganz anders. Bundeskanzler Olaf Scholz drängte auf eine Entscheidung in kürzester Zeit. Auf dem Tisch lag ein Personalpaket, fein austariert zwischen Parteien, Familien und regionaler Balance. Die Christdemokraten beanspruchen mit Ursula von der Leyen erneut den Kommissionsvorsitz sowie eine 2. Amtszeit für Parlamentspräsidentin Roberta Metsola aus Malta. Hoffnung auf die Rolle als Chefdiplomatin der EU macht sich die estnische Regierungschefin Kaja Kallas. Sie gehört zur Parteienfamilie der Liberalen. Als Ratspräsident ist der Portugiese Antonio Costa von den Sozialdemokraten im Gespräch. Doch die Christdemokraten sollen weitere Ansprüche angemeldet haben, mit Verweis auf die eigene Stärke.
The strength of the European People's Party is far bigger.
12 Staats- und Regierungschefs stellen die Christdemokraten im Rat und im Parlament seien sie mit Abstand stärkste Kraft geworden, so Bulgariens Premier Andrei Plenković. Deshalb soll seine Parteienfamilie auch die Hälfte der Ratspräsidentschaft gefordert haben. Das heißt, nach 2,5 Jahren stünde ein Wechsel an. Plenković selbst soll sich Hoffnungen auf den Posten machen. Von den Sozialdemokraten, die eine Hälfte abgeben müssten, kein Kommentar. Betont gelassen gibt sich der niederländische Noch-Premier Mark Rutte von den Liberalen.
I would think now that we will not have a rerun of 2019, when it was a big tombola. It seems to be much more clear.
Das Personalpaket werde nicht wie 2019 zu einer großen Tombola werden. Es scheine viel klarer zu sein, so Rutte. Damals hatte der französische Präsident Emmanuel Macron überraschend Ursula von der Leyen als Kommissionschefin vorgeschlagen. Um Macron blieb es ruhig, von ihm war aber auch keine Bestätigung von der Leyen zu hören. Deshalb muss die CDU-Politikerin weiter warten, was auch dem Machtpoker der Christdemokraten geschuldet sein dürfte. Im Deutschlandfunk verteidigt der Partei- und Fraktionschef der europäischen Christdemokraten Manfred Weber diese Ambitionen. Schließlich sei seine Partei der klare Wahlgewinner.
Und deshalb ist es schon so, dass wir den Wahl verlieren. Das sind beispielsweise die Liberalen unter Führung von Emmanuel Macron, die ganz massiv Sitze verloren haben. Auch die Grünen sind die Verlierer dieser Europawahl. Dass wir denen schon sagen, dass wir auch in der Führung Europas dann jetzt Ansprüche anmelden.
Die Grünen, bislang sechstärkste Kraft im EU-Parlament, zeigen sich offen für Gespräche, um im EU-Parlament Teil der sogenannten informellen Mehrheit zu werden, die die neue Kommission stützt.
Großbritannien geht diesen Weg. Asylverfahren sollen gegen Geld in einem anderen Land stattfinden, in Ruanda. Wäre eine solche Drittstaatenlösung auch für die Bundesrepublik Deutschland denkbar? Nichtregierungsorganisationen aus der Flüchtlingsarbeit meinen kaum denkbar. Mit welchen Argumenten sie dies meinen, das schlüsselt Katharina Hamberger auf.
Im November 2023 haben die Länder die Bundesregierung nochmal aufgefordert zu prüfen, ob es möglich sein kann, Asylverfahren in andere Nicht-EU-Staaten zu verlagern. Zu dieser sogenannten Drittstaatenlösung liegt nach mehreren Anhörungen von Sachverständigen im Innenministerium ein erster Zwischenbericht vor, den Bund und Länder am Donnerstag bei der Ministerpräsidentenkonferenz besprechen wollen. Über diesen Bericht hatte die ARD zuerst berichtet, er liegt auch unserem Hauptstadtstudio vor. Das Fazit demnach, rechtlich ausgeschlossen ist eine sogenannte Drittstaatenlösung zwar grundsätzlich nicht, dennoch äußerten viele der befragten Sachverständigen Skepsis bezüglich der rechtlichen und praktischen Umsetzung und mahnten auch die Folgen an. Durchgespielt wurden für die Prüfung laut dem Bericht mehrere Modelle, darunter das sogenannte Ruanda-Modell, auf das Großbritannien setzt, und auch die Pläne der italienischen Regierung, Menschen, die noch auf hoher See aufgegriffen werden, nach Albanien zu bringen, wo sie ein Asylverfahren nach italienischem Recht durchlaufen sollen. Beide Modelle sind bislang aber noch nicht umgesetzt. Das erste Fragezeichen setzt das Bundesinnenministerium schon bei der Übertragbarkeit der Modelle auf Deutschland. Großbritannien unterliege anderen rechtlichen Rahmenbedingungen, schon allein, weil es nicht mehr Teil der EU ist. Und Italien hat als Mittelmeeranrainer andere Voraussetzungen. Zudem heißt es in dem Bericht, Zweifel betreffen das Verhältnis des organisatorischen und finanziellen Aufwands von Auslagerungsmodellen zum unsicheren Nutzen mit Blick auf eine Reduktion irregulärer Migration nach Deutschland. Sprich, wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis? Verwiesen wird dabei unter anderem auf die hohen Kosten, die man in Großbritannien und Italien veranschlagt. Laut Medienberichten rechnet unter anderem der Rechnungshof in Großbritannien mit einer 500 Millionen Pfund an Ruanda und dann noch einmal 100.000 Pfund pro Asylbewerber. Mehrere Sachverständige hätten laut Bericht außerdem darauf hingewiesen, dass bislang nicht erwiesen sei, ob die Modelle im Gegenzug einen Abschreckungseffekt nach sich zögen. WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung liegen auch die Stellungnahmen von 21 der 28 Sachverständigen vor, laut denen man davon ausgeht, dass voraussichtlich nur wenige Menschen überhaupt über eine solche Drittstaatenlösung ins Ausland gebracht werden könnten. Geklärt ist auch nicht, welche Staaten überhaupt in Frage kämen, denn sie müssen gewisse menschenrechtliche Standards garantieren. In einem Pressegespräch äußerten sich heute 4 Hilfsorganisationen auch öffentlich zu ihren Stellungnahmen. Wiebke Judith, rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl, verweist gerade in dieser Frage darauf, dass es ohne eine entsprechende Prüfung durch deutsche Behörden nicht gehe und diese damit auch noch einmal zusätzlich belastet würden.
Das heißt, hier muss dann geprüft werden, droht weitere Kettenabschiebung. Es muss geprüft werden, ist der Schutzstandard ausreichend? Es muss geprüft werden, gibt es menschenwürdige Lebensverhältnisse vor Ort?
Bei den Anhörungen im Innenministerium soll außerdem von einigen Sachverständigen auf einen möglichen höheren Personalaufwand durch die Überstellung von Deutschland in das Drittland verwiesen worden sein. Amnesty International mahnte heute außerdem, jede Auslagerung von Asylverfahren habe bislang zu erheblichen Menschenrechtsverletzungen geführt. Bei dem Bericht des Innenministeriums handelt es sich um einen ersten Sachstand, der am Donnerstag besprochen werden soll. Es stehe noch eine vollständige Auswertung der Stellungnahmen und, wie es laut dem Bericht heißt, die enge Betrachtung der nun angekündigten Umsetzungsphase der Modelle Italien-Albanien und des britischen Ruanda-Modells aus. Dadurch erhofft man sich Erkenntnisse zu noch offenen Fragen.
Hilfsorganisationen warnen vor Asylverfahren in Drittstaaten. Das war der Bericht von Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Die Afghanistan beherrschenden Taliban haben sich zur Debatte über mögliche Abschiebungen von Afghanen aus Deutschland auch bereits positioniert. Das ist ein Thema in unserem Podcast. Der Tag zu hören und abzurufen in der Deutschlandfunk-App.
Deutschlandfunk. UEFA Fußball Europameisterschaft.
Natürlich haben sich viele Fußballfans heute Sommerwetter gewünscht und nicht nur die, aber die Fanpartys, das Public Viewing, das fällt an vielen Orten heute buchstäblich ins Wasser, weil es so viel regnet. Darüber und was bei der Europameisterschaft jetzt gerade alles noch passiert, das hören wir jetzt von Julian Tilders aus unserer Sportredaktion.
Ja, gerade da läuft das Spiel zwischen der Türkei und Georgien. Da schalten wir uns auch gleich natürlich noch live ins Stadion. Eins aber schon mal vorab und gut, dabei erzähle ich jetzt wahrscheinlich vielen nichts Neues, wenn ich sage, es schüttet schon den ganzen Tag. Gewitter und Regen vor allem in der Nordhälfte Deutschlands und das ist natürlich schlecht für die ganzen Public Viewings. Viele Fanzonen, auch alle in NRW, bleiben geschlossen wegen der Unwetter. Patricia Gabor.
Unwetter-Albtraum statt Sommermärchen. Das Wetter ist nicht in Fußballlaune. Viele Fanzonen müssen geschlossen bleiben.
Schon ziemlich ärgerlich, aber man kann nichts machen, wenn das Wetter schlecht ist.
Ja, ist schon schade, aber gehört halt dazu.
Man will ja den Spaß haben mit Freunden, mit Leuten aus allen Ländern, den Tag genießen. Und das kann man am besten in den Fanzonen.
Solche Gewitter sind im Sommer nichts Ungewöhnliches, erklärt der ARD-Wetterexperte Tim Steger. Aber sie können gefährlich werden.
Zum Teil dann mit großkörnigem Hagel 3 bis 5 Zentimeter, auch Starkregen über 30 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde und auch schwere Sturmböen bis hin zu Orkanböen an die 120 km/h sind da örtlich möglich. Das trifft nicht jeden, aber da, wo das eben drüber zieht, kann das also wirklich Gefahr für Leib und Leben bedeuten.
Gerade in Dortmund kommt diese Nachricht zum falschen Zeitpunkt. Dort spielt die Türkei gegen Georgien. Bis zu 80.000 türkische Fans sollen in der Stadt sein. Dortmund hatte sich auf eine große Party eingestellt. Die findet aber jetzt wohl nur drinnen statt.
Ja, und auch die Fanzone in Leipzig, die wurde mittlerweile wegen der Unwetterwarnung gesperrt. Auf besseres Wetter hofft für morgen natürlich die deutsche Nationalmannschaft. Spiel 2 gegen Ungarn steht an. Da soll natürlich nach dem 5:1 Auftaktsieg gegen Schottland jetzt der zweite Sieg her. Was für Deutschland und Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Ungarn jetzt die Hauptaufgaben sind, darüber berichtet Anne van Eickels.
Der Bundestrainer hat Ungarn intensiv analysiert. Wir haben uns gut vorbereitet. Ungarn hat eine klare Spielidee, so Julian Nagelsmann. Die Ungarn, die nach der Auftaktniederlage unter Druck stehen, schätzt Nagelsmann auf einem ähnlichen Niveau ein wie die Schotten. Aber ich erwarte nicht, jeden Gegner aus dem Stadion zu schießen, auch morgen nicht, betont der Trainer. Die vergangenen 3 Spiele gegen die Ungarn konnte die deutsche Mannschaft nicht gewinnen. Personell gibt's keine Probleme im DFB-Team. Alle Spieler sind gesund und fit. Daher dürfte es wohl keine Wechsel in der Startelf geben.
Und damit zum aktuell laufenden Spiel der Türkei gegen Georgien in Gruppe F. Armin Lehmann ist im Stadion und fasst uns das Geschehen zusammen.
Mensch, warum läufst du da nicht in den freien Raum, Kvaratskhelia, den ich gesehen habe, du aber leider nicht. Und dann rutscht dieser Pass, der wieder in die Schnittstelle der Verteidigung kommen sollte, vorbei, ins Tor aus. Und die Türken sortieren sich aus der Verteidigung.
Das vermeintliche 2:0, das wurde aber dann wegen Abseitsposition einkassiert. Und nicht ganz im Gegenzug, aber ein paar Minuten später Mikaudadze. Und der macht nach, aus meiner Sicht, einem ordentlichen Bock des türkischen Torwarts Günok dann das 1:1 und hat eine Minute später die Riesenchance, Georgien sogar in Führung zu bringen. Es war ja dieses 1:1, das allererste Turniertor für die Georgier, die ja sich überhaupt zum ersten Mal haben qualifizieren können. Und mittlerweile sind sie hier absolut auf Augenhöhe. 1:1.
Ja, danke Armin Lehmann für die Eindrücke aus dem Dortmunder Fußballstadion. Später heute Abend spielt auch noch Portugal gegen Tschechien in Leipzig und Superstar Cristiano Ronaldo geht damit in seine 6. Europameisterschaft mit Portugal. Das ist Rekord. Jakob Rüger.
Cristiano Ronaldo und seine Portugiesen bekommen es in Leipzig mit Tschechien zu tun. Ronaldo ist auch mit 39 Jahren noch der Dreh- und Angelpunkt Portugals. Doch der Europameister von 2016 hat zahlreiche junge Talente im Team und in der Qualifikation mit seiner Offensive beeindruckt. Für die Tschechen wird es in der Gruppe F schwer. Der Mannschaft um Leverkusens Bundesliga-Stürmer Patrick Schick fehlt es an Erfahrung und Qualität. Sie hoffen gegen die favorisierten Portugiesen auf den Heimvorteil. Der Weg nach Leipzig ist schließlich nicht weit für die blau-weiß-roten Schlachtenbummler.
Jakob Rüger berichtet.
Dankeschön, Julian Tilders. Für die Infos von der Fußball-Europameisterschaft steht immer noch 1-1 in diesem Spiel Türkei gegen Georgien. Da geht es ganz schön hin und her. Das waren die Informationen am Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Ich bin Thielko Gries.